Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir wollen diesen Gottesdienst mit einem Lied starten und ja, die Heiligkeit Gottes anschauen. Es ist ein altes Lied, bekanntes Lied. Ich denke, ihr könnt da alle mitmachen.
Heilig, 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 Gott, dir sei Ehre, dir gilt unser Lob, das dich früh am Morgen preist. Heilig, 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 Herr der Himmels Herr.
Guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Viele andere sind gerade im Urlaub. Deswegen sind die Reihen ein wenig gelichtet. Das haben wir auch in der Technik gemerkt. Da fehlte uns einer. Und der Pierre war so freundlich, der macht jetzt heute eine Doppelrolle. Das heißt, er kümmert sich um den Livestream. Hallo Livestream, herzlich willkommen an den Endgeräten. Und er kümmert sich auch um die Präsentation des Beamers. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es sprost, lasse ich's euch hören. Das ist die Losung für heute aus Jesaja 42, Vers 9. Ich lese sie nochmal. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich euch Neues. Ehe denn es sprost, lasse ich's euch hören. Und der Wochenspruch lautet: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Aus Psalm 33, Vers 12. Habt ihr heute Nacht was geträumt? Ich gehe davon aus, dass ihr auch Träume habt. Ich träume ja meistens so morgens früh, nachdem ich, weiß ich nicht, das vierte Mal aufgewacht bin und dann nochmal eingeschlafen bin, weil dann erinnere ich mich zumindest an meinen letzten Traum. Vielleicht geht euch das auch so. Mal mehr, mal weniger. Manchmal hat man noch so Fetzen und weiß gar nicht mehr so ganz genau, worum es ging. Manchmal durchlebe ich in meinem Traum Situationen und wache dann auf und bin glücklich, dass ich das geträumt habe. Kennt ihr das auch? Manche Dinge sind einfach nur merkwürdig und skurril, bis hin zu abstrus. Und man fragt sich, was möchte mir dieser Traum sagen? Warum habe ich genau das geträumt? Also man kann es schlecht einordnen. In der Geschichte, die ich jetzt gleich vorlesen werde, geht es auch um Träume. Das letzte Mal haben wir Bekanntschaft gemacht mit Josef. Josef hatte selbst Träume. Nun haben andere Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung Träume und Josef ist derjenige, der zu dem Traum was sagen kann. Man spricht ja davon, er deutet den Traum. Bezogen auf Josef könnte man sagen, vom Träumer, vom Träumenden, ein bisschen Träumer war er ja auch, vom Träumenden zu dem, der Träume nun deutet. Josef wird erwachsen. Er erklimmt quasi die nächste Stufe. Heute geht es also um fremde Träume. Und ich lese aus 1. Mose 40, ihr dürft gerne sitzen bleiben, weil es sind ein paar Verse, 1 bis 23. Dazu habe ich mir ein separates Gerät mitgebracht, damit das auch alles gut funktioniert. Josef deutet die Träume der Gefangenen. Ich lese nach Gute Nachricht. Bald danach ließen sich zwei höhere Beamte des Pharaos etwas gegen ihren Herrn zu Schulden kommen, der Mundschenk und der oberste Bäcker. Der Pharao wurde zornig auf sie und ließ sie im Haus des Befehlshabers seiner Leibwache in Haft halten, in dem Gefängnis, in dem auch Josef war. Der Befehlshaber der Leibwache teilte ihnen Josef als Diener zu. Nach einiger Zeit hatte jeder der beiden in der Nacht einen Traum, der ihm besonders wichtig erschien. Als Josef am Morgen bei ihnen eintrat, sah er, dass sie bedrückt waren. »Warum lasst ihr heute den Kopf hängen?« »Wir haben geträumt«, antworteten sie, »und hier im Gefängnis haben wir keinen Traumdeuter, der uns sagen kann, was es bedeutet.« Josef sagte, »nur Gott weiß, was Träume bedeuten. Erzählt mir doch einmal, was ihr geträumt habt.« Zuerst erzählte der Mundschenk seinen Traum. »Ich sah vor mir einen Weinstock mit drei Ranken. Der Saft stieg in die Knospen, sie blühten auf und schon reiften die Trauben. Ich hatte den Becher des Pharaos in der Hand. Ich nahm die Trauben, presste sie über den Becher aus und reichte ihn dem Pharao.« Josef erklärte ihm den Traum. »Die drei Ranken bedeuten drei Tage. Heute in drei Tagen wird der Pharao dich erhöhen und dich wieder in dein Amt einsetzen. Dann wirst du ihm genau wie früher den Becher reichen. Aber vergiss mich nicht, wenn es dir gut geht. Tu mir den Gefallen und empfiehl mich dem Pharao, damit er mich aus diesem Haus befreit. Ich bin ohne jede Schuld im Gefängnis. Man hat mich aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Unrechtes getan. Als der oberste Bäcker sah, dass Josef dem Traum des anderen eine so günstige Deutung gegeben hatte, sagte er, ich hatte einen ganz ähnlichen Traum. Ich trug auf dem Kopf drei aufeinandergestellte Körbe mit Gebäck. Im obersten Korb lagen Backwaren für die Tafel des Pharao. Da kamen Vögel und fraßen den Korb leer. Josef gab ihm die Erklärung. Die drei Körbe bedeuten drei Tage. Heute in drei Tagen wird der Pharao dich erhöhen und einen Baum hängen. Dann werden die Vögel dein Fleisch fressen. Drei Tage später feierte der Pharao seinen Geburtstag. Er lud alle seine Hofbeamten zu einem Festmahl ein. Da erhöhte er den Mundschenk und den obersten Bäcker vor ihnen allen. Den einen setzte er wieder in sein Amt ein und ließ sich von ihm den Becher reichen. Den anderen ließ er hängen, genau wie Josef es vorausgesagt hatte. Aber der Mundschenk dachte nicht an Josef. Er hatte ihn schon vergessen. Ich bitte euch, zum Gebet aufzustehen. Jesus Christus, manche Situationen verstehen wir nicht. Mal sind wir Mundschenk, mal sind wir Bäcker. Manche Sachen laufen gut, manche Sachen laufen schlecht. Wir träumen kuriose Dinge, auch das können wir schlecht einordnen. Aber was wir wissen, ist, dass du bei uns bist, dass du uns den Weg ebnest, dass du uns leitest auf unserem Weg und dass du uns zeigst, wo wir hingehen sollen. Und wir wissen, dass du bei uns bist in allen Herausforderungen und schwierigen Situationen, die der Alltag so mit uns bringt. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Und wir sammeln dabei die Kollekte ein.
Mein Jesus, mein Retter, du bist nicht so wie du. Lobpreis sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe. Mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir. Du bist hoch erhoben, Herr. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt. Ehre und Dank dem, der
Wir erfahren heute in der zweiten Predigt in unserer Predigtreihe Traumgeschichten, wie es mit dem jungen Josef weitergeht. Wir haben gerade das Kapitel 40 aus dem ersten Buch Mose gehört und das Kapitel 40 und 41, diese beiden Kapitel stehen heute im Zentrum unserer Predigt und wir werden uns einige Situationen aus Josefs Leben anschauen. Wir haben letzte Woche vom jungen Josef gehört, vom jungen Träumer Josef. Wir haben von seinem Umgang mit seiner Familie, mit seinen Brüdern gehört. Und Arne Völkel hatte in der Predigt eine Frage ins Zentrum gestellt. Und die Frage lautete: Wer bin ich? Und heute entwickelt sich diese Frage ein bisschen weiter, wenn wir Josef auf seinem Erwachsenwerden mitverfolgen. Aus der Frage: Wer bin ich? Wird die Frage: Wozu bin ich da? Was ist meine Aufgabe? Aber zuerst keine Träume in der Fremde. Ich weiß nicht, ob ihr das Brettspiel Rutschen und Leitern kennt. Kennt das einer? Ja, ganz wenige kennen das. Ich erkläre es kurz. Das Brettspiel Rutschen und Leitern funktioniert so, dass man als verschiedene Spieler immer wieder würfelt. Und jedes Mal, wenn man würfelt, und landet man auf eins oder auf zwei unterschiedlichen Feldern. Entweder das Feld ist eine Leiter und dann darf man auf dem Spielfeld nach oben klettern. Oder man landet auf einer Rutsche und dann geht's runter. Und das absolut gemeine, tränentreibende und kinderverunsichernde dieses Spiel ist es, dass wenn man ganz oben angekommen ist und fast da ist, vor dem Punkt 100 kommt nochmal eine Rutsche und dann geht's ganz nach unten und man muss von vorne anfangen. Rutschen und Leitern. Ungefähr so verläuft das Leben des Träumers Josef. Während er ein Teenager ist, scheint es nur bergauf zu gehen. Eine einzige Leiter ist sein Leben. Er ist der Lieblingssohn seines Vaters. Er hat die schönsten Gewänder an. Und in seinen Träumen sieht er sich schon inmitten seiner Familie stehen, ganz oben. Doch dann wird er von seinen Brüdern verraten und in einen Brunnen geschmissen. Er rutscht das erste Mal richtig in die Tiefe. Und von da aus geht es einfach immer weiter bergab. Ein paar Sklavenhändler nehmen ihn mit, verschleppen ihn und verkaufen ihn in das Land Ägypten. Und als er im Land Ägypten angekommen ist als Sklave, da wird er Hausdiener von einem hohen Beamten namens Potiphar. Und man möchte denken, jetzt wo Josef so weit runtergerutscht ist, kann es nur bergauf gehen. Und tatsächlich läuft es auch so. Josef fängt an, die Karriereleiter im Haus des Potiphar wieder ein bisschen hinaufzuklettern. Ja, er stellt sich anscheinend ziemlich geschickt an und so wird er immer weiter in höhere Verantwortung gesetzt, in jungen Jahren, bis er, könnte man sagen, über den ganzen Haushalt des Potiphars Verantwortung hat. Eine große Aufgabe. Doch als er da gerade wieder angekommen ist, kommt es zu einer, ich sag mal so, etwas pikanten Situation mit der Frau des Potiphar. Das könnt ihr gerne nachlesen in Kapitel 39. Und auf jeden Fall wird Josef daraufhin wieder ins Gefängnis geschmissen. Es geht wieder mit der Rutsche nach unten. Er hat eigentlich nichts falsch gemacht, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, aber so ist das manchmal. Josef ist ja als Ausländer im Land Ägypten, wenn es hart auf hart kommt, glaubt man eher der eigenen Ehefrau als dem jungen Ausländer. Josef landet wieder in der Grube zum zweiten Mal. Es ist wie ein Albtraum in seinem Leben. Jedes Mal, wenn es in seinem Leben bergauf geht, stürzt er danach noch tiefer ab. Und das Schöne beim Albtraum ist ja, dass wenn man mal stürzt, wenn man in die Tiefe fällt, dann wacht man meistens auf. Aber Josef, der fällt und schlägt auf und wacht nicht auf. Vielleicht hast du schon mal Ähnliches selber erlebt oder gehört. Man dachte eigentlich, vor diesem jungen Menschen liegt eine traumhafte Zukunft. Und es geht kurze Zeit bergauf, aber dann erfüllen sich die Träume aus der Jugendzeit nicht. Ich musste an meine Zeit des Abiturs und danach denken und an mein erstes Semester im Studium oder im Studienfach Jura oder Rechtswissenschaften in Freiburg. Wie ihr vielleicht seht oder jetzt wahrnimmt, das hat irgendwie nicht geklappt. Aber ich weiß, ich konnte mich an diese Zeit erinnern. Ein echter Tiefpunkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, es könnte eigentlich nur bergauf gehen und dann geht es ganz schnell in die Tiefe. Vielleicht kennst du solche Situationen von dir selbst, aber vielleicht auch von Geschwistern, von Freunden oder vielleicht sogar von deinen eigenen Kindern. Zum Beispiel eben, wenn die Träume sich der Jugendzeit nicht erfüllen. Wenn der ungewollte oder gewollte Wegzug aus der Heimat wegen einer Ausbildung, wegen eines Studiums oder einer Arbeitsstelle ganz anders und vielleicht enttäuschend wird. Anders, als man gedacht hat. Wenn plötzlich eine Beziehung scheitert oder wenn sich auch später im Leben so manche Hoffnung nicht erfüllt. Sowas erlebt Josef. Nach jeder Leiter des Aufstiegs erfolgt eine nächste Rutsche. Und an Josef sehen wir so ein Leben, wo man immer wieder ganz unten ankommt. Das kann einem sogar passieren, wenn man so jemand ist wie Josef. Jung, talentiert und gut aussehend. Ein schon in jungen Jahren gescheitertes Leben. Das könnte die Überschrift für Josefs Leben sein. Aber unser Bibeltext wählt eine andere Überschrift. Viermal heißt es in Kapitel 39, aber der Herr war mit Josef. Nirgendwo sonst in der Josefs Geschichte wird die Gegenwart Gottes so betont wie in diesem Abschnitt seines Lebens. Dieser Satz, der Herr war mit Josef, der steht über den Abschnitt seines Lebens geschrieben, an dem sich alle Tiefpunkte befinden. Der Gott, dem Josef vertraut, der ist kein Gott, der nur bei den Aufstiegen dabei ist. Die Tiefpunkte von Josefs Leben sind gerade nicht Gott verlassen. Josef erlebt immer wieder, dass er am Boden ist, dass er ganz unten ankommt, aber dass er nicht am Ende ist. Das ist die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Er kommt unten an, ist am Boden, aber sein Leben ist nicht zu Ende. Und das ist die erste Botschaft des Textes heute für uns. Gott ist mit uns. Gott ist mit mir, Gott ist mit dir. Auch dann, wenn sich unsere Träume nicht so erfüllen, wie wir gehofft haben. Gott ist mit dir, auch wenn du im Rutschen- und Leiternspiel des Lebens häufig in die Tiefe fällst. Für Josef geht es auch im Gefängnis wieder bergauf, aber nur ein bisschen. Ja. Er steigt sogar im Gefängnis auf. Er wird, so könnte man sagen, mit der Aufgabe betraut, sich um seine Mitgefangenen zu kümmern. Und dann kommt es zur zweiten Sache, zu den fremden Träumen. Wir erfahren nicht, wie lange Josef im Gefängnis sitzt. Aber es muss schon eine Weile gewesen sein. Und eines Tages, so haben wir das gehört in der Lesung von Olaf, kommen zwei prominente Mitgefangene ins Gefängnis. Der Obermundschenk und der Oberbäcker. Der Einfachheit halber könnte man sagen, das sind die beiden Chefcaterer des Pharao. Ja, der eine ist für dieses Futter zuständig, der andere für die gute Getränke. Beide sind beim Pharao in Ungnade gefallen. Wir wissen nicht warum, aber könnt ihr mal überlegen, warum könnte Chef-Caterer in Ungnade fallen? Vielleicht war der Wein schlecht oder ist sauer geworden oder die Muscheln waren verdorben. Auf jeden Fall soll sich Josef um diese beiden hohen Beamten nun kümmern. Und Josef sieht eines Morgens die beiden im Gefängnis sitzen und sie sehen besorgt und beunruhigt aus. Und jetzt wird uns ein ganz spannendes Detail berichtet. Josef tritt zu diesen beiden Chef-Caterern des Pharaos hin und fragt sie, warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht? Und an dieser Stelle merken wir in der Josefs Geschichte, dieser Josef hat sich verändert. Aus diesem jungen Träumer, der in seiner Familie recht unsensibel war, aus so einem kleinen, nervigen Bruder, der eine Petze ist, ein Angeber und ziemlich arrogant, aus diesem jungen Kerl ist ein aufmerksamer Beobachter geworden. Ein sensibler Mensch. Einer, der sich um seine Mitmenschen kümmert. Warum siehst du heute so traurig? Warum siehst du heute so grimmig auf? Und die beiden Chef-Caterer des Pharaos, die antworten dem Josef im Chor. Wir haben einen Traum gehabt, sagen sie, und keiner kann ihn uns deuten. Die Träume sind zurück in Josefs Leben. Aber diesmal sind es nicht seine eigenen Träume, sondern fremde Träume. Und diesmal ist es außerdem so, dass ziemlich unklar ist, was haben diese Träume zu bedeuten. Wir haben das gehört, ja, irgendwas mit irgendwelchen Ranken, Weinranken, die aufsteigen, ja, so eine kleine Balance, so ein kleines Balancespiel mit drei Brotkörben. Was soll das bedeuten? Die beiden Chefkaraterer sitzen auf jeden Fall in einer brenzligen Situation. Sie sind im Gefängnis und warten auf den Aufgang ihres Prozesses. Und nun haben sie einen Traum, den sie nicht verstehen, aber natürlich entsteht die Frage, was könnte er mir anzeigen und über meine Zukunft verraten? Was die beiden brauchen, sind Experten, die ihre Träume deuten können. Aber im Gefängnis gibt es ja keine Experten für lebensentscheidende Träume. Oder vielleicht doch. Josef sagt, kommen die Deutungen der Träume nicht von Gott. Und er fügt direkt hinzu, erzählt sie mir doch. Und in diesen wenigen Worten passiert ganz viel. Wir spüren wieder Josefs Sorge um seine Mitmenschen. Wir sehen, er will etwas von ihren Träumen hören. Und zugleich hören wir etwas von Josefs Gottvertrauen. Dieser junge Josef bringt Gott ins Spiel. Er bringt den Gott ins Spiel, den er selber erlebt hat. Den Gott, der an den Tiefpunkten des Lebens gegenwärtig ist. Und das Dritte ist, Josef erkennt, was seine Aufgabe ist. Vielleicht ist seine Aufgabe, sich Menschen zuzuwenden und sich um sie zu sorgen. Gerade an den Tiefpunkten unseres Lebens kann es sein, dass Gott uns eine Aufgabe gibt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mal erlebt habt. Man ist selber irgendwie am Boden angekommen und doch entsteht da eine Aufgabe. Man macht die Erfahrung, dass man gebraucht wird, dass einem etwas anvertraut wird. Josef macht diese Erfahrung immer wieder. Gerade da, wo er am Tiefpunkt ist, vertraut ihm Gott etwas an. Und tatsächlich werden diese Menschen, die Gott Josef anvertraut, die werden zu den Leitern, die ihn aus seiner groben Situation hinausführen. Josef hat noch was gelernt in der Zeit, wo er erwachsen geworden ist. Nämlich, dass er sich nicht nur um andere kümmert und kümmern soll, sondern dass er auch für sich selber einstehen muss. Zu dem Mundschenk, also für den Caterer des Pharaos, der sich um die Getränke kümmert, dessen Traum deutet er. Und am Ende der Deutung fügt er hinzu, solltest du etwa an mich denken, wenn es dir wieder gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haus, gemeint ist das Gefängnis, heraus. Ja? Josef denkt daran zu sagen, übrigens, ich helfe dir jetzt und wenn du in Zukunft die Chance hast, dann hilf mir bitte auch. Josef hat gelernt, für sich einzustehen, und er hat offenbar noch Hoffnung, dass es einen Weg aus dem Gefängnis rausgibt. Wir haben auch den zweiten Traum gehört, den Josef deutet, von dem Oberbäcker, ja, also für denjenigen, der für das Futter zuständig ist. Und dieser Traum geht sehr düster aus. Tatsächlich wird dieser Oberbäcker hingerichtet, gehängt. Und an dieser Stelle der Geschichte merken wir, in was für einer Welt wir uns eigentlich befinden, wenn wir diesem Josef folgen. Der Josef sitzt in Ägypten, in der Fremde, im Gefängnis und über ihm ist eine Staatsmacht, die nicht unbedingt so menschenfreundlich ist. Ja? Da werden die einen freigelassen und hingerichtet. Da wird jemand wie Josef, der bleibt einfach eingesperrt, obwohl der nichts falsch gemacht hat. Wir wissen nicht mal, ob der einen Prozess hatte. Wir wissen nicht mal, ob der irgendwann entlassen worden wäre. Auch das merken wir in dieser Josefsgeschichte. Josef ist in einer Welt unterwegs, in der keine Gerechtigkeit herrscht, und in der alles durcheinander geht. Und Josef macht noch eine zweite Erfahrung. Josef macht die Erfahrung, dass es in seiner Geschichte keine schnellen Problemlösungen gibt. Ich habe euch beschrieben, wie er erwachsen geworden ist im Gefängnis, wie er sich um andere Menschen sorgt. Tatsächlich aber, der eine Caterer, dem er geholfen hat, als der raus ist aus dem Gefängnis, vergisst er ihn. Und 2 Jahre lang passiert nichts. Stellt das euch vor. Als Josef aus dem Gefängnis rauskommt, ist er Anfang 30. Der hat seine besten Jahre im Gefängnis verbracht. Wir lernen heute, Josef ist in der Realität angekommen und in der gibt es manchmal keine schnellen Lösungen, keine Instant-Traumerfüllungen, wie wir das vielleicht manchmal hören oder uns zugesagt wird. Drittens, der Herr der Träume. Erst als Josef 30 Jahre alt ist, kommt die entscheidende Wende in seinem Leben. Ich lese den Anfang von dem 41. Kapitel. Es geschah aber nach 2 Jahren, da hatte der Pharao einen Traum und siehe, er stand am Nil. Und siehe, aus dem Nil stiegen 7 schöne und wohlgenährte Kühe herauf, die im Nilgras weideten. Und siehe, nach diesen stiegen 7 andere Kühe aus dem Nil herauf, von hässlicher Gestalt und magerem Leib. Die traten neben jene Kühe am Ufer des Nils. Und die 7 hässlichen, mageren Kühe fraßen die 7 schönen, wohlgenährten Kühe. Da wachte der Pharao. Er schlief aber wieder ein. Und träumte er zum 2. Mal. Und siehe, da wuchsen 7 Ähren auf einem einzigen Halm, die waren voll und gut. Und siehe, nach diesen, da sprosten 7 Ähren, die waren dünn und vom Ostwind versenkt. Und die dünnen Ähren verschlangen die 7 schweren und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist beunruhigt, und er sandte hin und ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen und alle seine Weisen. Und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum, aber da war keiner, der ihn dem Pharao deuten konnte. Da sprach der oberste Mundschenk zum Pharao: Ich erinnere mich heute an meine Sünden. Ein weiterer Traum, weitere Träume. Und diesmal träumt der Pharao, der König von Ägypten. Es sind verstörende Träume, die er hat. Magere Kühe, die fette Kühe fressen. Da musste ich irgendwie an Rinderwahn denken. Und Getreideähren, die andere Getreideähren fressen, das klingt irgendwie nach Angriff der Killerpflanzen. Und das Schlimme ist, niemand kann dem Pharao sagen, was diese Träume bedeuten sollen. Aber eins ist doch klar, wenn man sowas träumt, das heißt nichts Gutes. Das heißt nichts Gutes. Eine dunkle Bedrohung sind diese Träume des Pharaos. Und erst jetzt in dieser Situation erkennt der Mundschenk, der eine Caterer des Pharaos: Ah, ich erinnere mich an diesen einen jungen hebräischen Burschen. Der hat mir damals geholfen, als ich so ein bisschen komische Träume im Gefängnis hatte. Den empfehle ich mal. Und erst jetzt wird Josef geholt. Und er wird rasiert und angekleidet und zum Pharao gebracht. Und was für ein Moment, was für eine Gelegenheit. Aus dem Gefängnis heraus führt nach all den Jahren, es waren wahrscheinlich 10 Jahre, wo Josef im Gefängnis saß, nach all diesen Jahren führt eine Leiter herauf für Josef. Josef könnte jetzt in die Position kommen, von der er immer geträumt hat, die vielleicht ein bisschen anders ist als in seinen Träumen, aber immerhin könnte er dahin gekommen. Er steht zwar nicht als höchster Vertreter inmitten seiner Familie, aber immerhin steht er jetzt in der Mitte des Hofstaates des Pharaos, des mächtigen Mannes in Ägypten. Und der Pharao, der König, macht ihm ein verlockendes Angebot. Er sagt zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun aber habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Hier liegt eine ganz große Versuchung für Josef, wieder in alte Muster zurückzufallen. Er könnte doch jetzt denken: Ich habe es immer gewusst. Vielleicht bin ich doch der tollste Hecht in ganz Ägypten. Meine Familie hat mich verkannt, aber jetzt endlich erkennt jemand mein Talent, jetzt sieht es endlich mal jemand, ich kann Träume deuten, sogar die des Pharaos. Und in diesem Moment sagt Josef: Das steht nicht bei mir. Träume deuten, das kann ich gar nicht. Und man denkt sich jetzt: Josef, das ist nicht der Moment, um tief zu stapeln. Ja? Das ist der Moment, um über Gehalt zu verhandeln und mal über eine Freilassung aus dem Gefängnis zu verhandeln. Aber Josef ist in einer gefährlichen Situation. Er weiß, dieser Pharao ist ein skrupelloser Herrscher, der Leute ins Gefängnis wirft und den einen hinrichtet und den anderen freilässt. Deswegen zögert Josef. Aber er zögert nicht nur deswegen. Er hat auch eine Sache gelernt. Diese ganze Sache mit den Träumen und ihrer Auslegung, die ganze Sache mit den Hoffnungen und Befürchtungen, die die Zukunft betreffen, die sind für mich als Josef eine Nummer zu groß. Da brauchst du jemand anderen. Hier geht es um den Pharao auch noch und um ein großes Königreich. Hier geht es um ganz viele Menschen, hier geht es um eine Riesenaufgabe. Und diese Situation ist zu wichtig, als dass ich in dieser Situation nur auf mich blicken kann. Und daher sagt er zum Pharao: Das steht nicht bei mir, deine Träume zu deuten. Aber er fügt eine Sache hinzu: Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Auch dieser Satz ist gewagt, so mancher Pharao hielt sich selber für einen Gott. Aber Josef bringt hier einen ganz anderen Gott ins Spiel. Er bringt einen Gott ins Spiel, der Gutes verkündet. Im Hebräischen steht hier für dieses Gute Shalom, also Frieden oder Heil. Gott wird Frieden verkünden, Gott wird Heil verkünden. Das sagt ausgerechnet der zu Unrecht im Gefängnis sitzende, verschleppte junge Bursche aus dem Gefängnis. Da mag die Zukunft noch so bedrohlich sein, wo der lebendige Gott mit dabei ist, da gibt es eine Zukunft des Heils, des Gutens und des Friedens. Und so legt Josef den Traum des Pharaos auf. Er hält zuerst fest: Die beiden Träume, die du geträumt hast, von den wahnsinnigen Rindern und den gefräßigen Ehren, beide Träume weisen darauf hin, dass Gott etwas vorhat. Gott hat dir in diesen Träumen gezeigt, was er tun will. Und was wird kommen? Siehe, es kommen 7 Jahre, da wird großer Überfluss herrschen im ganzen Land Ägypten. Aber nach ihm werden 7 Hungerjahre eintreten und all dieser Überfluss wird vergessen sein im Lande Ägypten. Es kommen erst fette Jahre, erfolgreiche Jahre und dann kommen magere, enttäuschende Jahre. Erinnert euch, Rutschen und Leitern, Leitern und Rutschen, Aufstieg und Abstieg. Das ist das Thema von Josefs Leben und nun ist das ganze Land Ägypten damit einbegriffen. Es wird hochgehen und dann wird es ganz tief runtergehen. Und auf diese Nachricht könnte man unterschiedlich reagieren. Man könnte sagen, 7 fette Jahre, lass uns Party machen, vielleicht kommen die 7 schlechten gar nicht. Ja, man könnte in Panik verfallen, man könnte überlegen, wie man die Zukunft ändern kann. Aber all das, das werden nur Träumereien. Josef, der durch die harte Schule der Realität gegangen ist, der hat einen anderen Vorschlag, einen sehr praktischen. Nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen und ihn über das ganze Land Ägypten setzen. So soll man alle Nahrung dieser 7 künftigen guten Jahre sammeln und diese Nahrung in den Städten aufbewahren. Und diese Nahrung soll dem Land als Vorrat dienen für die 7 Hungerjahre, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Josefs erster Gedanke bei diesem Traum und bei diesen Szenarien ist, ich muss mich kümmern. Sein erster Gedanke ist, ich will dieses Land vorbereiten auf das kommende Unheil. Josef ist ein Mensch geworden, der sich um das Land, in dem er lebt, sich sorgt und um seine Einwohner, obwohl es gar nicht seine Heimat ist. Josef ist erwachsen geworden. Er weiß, wer der Herr der Träume ist. Gott, der Gutes verkündet. Und das ändert, wie er Träume versteht und auch wie sich seine Perspektive auf sein Leben verändern muss. Josef hat erkannt, in meinem Leben dreht sich nicht alles um mich selber. Es geht um ein anderes Thema in meinem Leben. Es geht um Versorgung von anderen. Das ist meine Aufgabe. Das lernen wir in diesem Kapitel bei Josef. Und erst als Josef das jetzt realisiert hat in seinem Leben und umsetzt, erst jetzt kommt der ganz große Aufstieg nach oben. Er wird zum zweitmächtigsten Mann über Ägypten eingesetzt und er übernimmt die Aufgabe, für die schlechten Zeiten vorzusorgen. Und auch wenn sein Leben damit eine ganz andere Wendung genommen hat, als er ahnte, kommt er damit auch seinen Träumen näher. Das werden wir nächste Woche in der Predigt von Simon Haug hören. Die 7 mageren Jahre kommen und die Hungersnot kommt. Und dann heißt es in der Bibel, im Bibeltext, es entstand eine Hungersnot in allen Ländern, aber im ganzen Land Ägypten gab es Brot. Es gibt Brot in Ägypten, Versorgung, weil Josef vorgesorgt hat, weil er seine Fähigkeiten eingesetzt hat, weil er Verantwortung übernommen hat und sich um Menschen gekümmert hat, um Menschen, die nicht mal zu seinem eigenen Volk gehören. Aus Josef dem Träumer ist Josef der Versorger gefunden. Er findet seine Aufgabe und damit findet er einen Teil der Antwort auf die Frage, wer er ist. Er ist ein Mensch, der sich um andere sorgt. Und damit kommt er auch seinem Gott näher. Denn Gott selbst ist ein Gott, der sich um uns Menschen, um seine Geschöpfe sorgt. Die erste Bitte, die wir für uns selbst an Gott wenden im Vaterunser, lautet, gib uns unser tägliches Brot. Gott selbst ist ein Gott, der versorgt. Im 1. Petrusbrief heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott selbst ist ein Versorger und er nimmt uns Menschen in seine Versorgung mit hinein. Und Josef wird so ein Mensch. Gott begabt ihn, damit durch ihn andere versorgt werden. Sein Aufstieg, der Aufstieg von Josef, der am Ende wirklich grandios ist, der dient nicht seiner eigenen Selbstverwirklichung, sondern der hat das Ziel, dass in der Not Brot da ist. Wozu bin ich da? Was ist meine Aufgabe? Vielleicht lautet die Antwort der Josefsgeschichte gerade nicht, lebe deinen Traum. Sorge dafür, dass du ganz oben ankommst. Verwirkliche dich selbst. Sondern überlass deine Träume dem Herrn der Träume, dem lebendigen Gott. Und frag dich, was hat Gott mir anvertraut? Wo kann ich Verantwortung übernehmen? Für wen kann ich sorgen? Diese Fragen können uns ganz unabhängig, ob wir gerade auf der Leiter nach oben sind oder mit der Rutsche gerade in die Tiefe fahren, uns bewegen und sie sollen uns an diesem Sonntag in den Vordergrund treten. Wo, wenn Gott mich wohin gestellt hat, wo ist mein Platz, was ist meine Aufgabe gerade? Wo kann ich durch das, was ich tue, was ich mitbringe, für andere Menschen die Sorge Gottes erfahrbar machen? Josefs Geschichte endet mit dem schönen Satz, im ganzen Land Ägypten gab es Brot. Das Brot, das ist das Zeichen der Versorgung Gottes. Dadurch werden wir erhalten. Und eigentlich würden wir heute Abend mal feiern. Das fällt aber leider heute aus. Sonst hätte ich jetzt eine wunderbare Überleitung gehabt. Aber so ist das manchmal. So lade ich euch zum nächsten Gottesdienst nächste Woche ein. Das Brot, das am Ende hier für die Versorgung Gottes steht, ist ein Brot der Versorgung und ein Brot der Versöhnung. Beides wird dadurch geschehen. Durch dieses Brot wird die ganze Welt in der Josefsgeschichte versorgt. Und durch dieses Brot wird auch Josef wieder zu seinen Brüdern, mit seinen Brüdern zusammengebracht. Und durch dieses Brot ereignet sich auch die Versöhnung in der Geschichte Josefs. Und vom Neuen Testament wissen wir, was unser Brot des Lebens ist. Das ist der Herr Jesus Christus. Er ist das Brot der unendlichen Versorgung Gottes und der unendlichen Versöhnung Gottes. Und wenn wir an diesem Brot Anteil haben, dann müssen wir uns nicht sorgen um uns selbst und ob sich unsere Träume so erfüllen, wie wir das unbedingt hoffen. Wenn wir an dem Lebensbrot Jesus Christus Anteil haben, dann bekommen wir auch Mut, aufzustehen und uns zu fragen, wo kann ich an dieser Sorge Gottes teilhaben? Wo kann ich auch Versorger sein für andere und mich selbst? Ich bete zum Schluss. Herr Jesus Christus, ich danke dafür, dass du bei uns bist, an den Hoch- und Tiefpunkten unseres Lebens. Du siehst, wo wir uns befinden und du siehst, dass wir bedürfen. Ich danke dafür, dass du uns versorgst mit allem, was wir an Leib und Seele brauchen. Und ich bitte dich, dass wir heute bewegt von deinem guten Geist darauf sehen, wo wir in unserem Leben an deiner Mission in dieser Welt teilnehmen können und Versorger und Versorgerinnen werden. Wo du uns beauftragst, wo du unsere Fähigkeiten und Talente nutzt, dass wir sie in deinem Sinne gebrauchen. Nicht um uns selbst groß zu machen, sondern um dich groß zu machen. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit des Lobpreises.
Wir wollen gleich gemeinsam vier Lieder singen und ich möchte mit zwei Versen euch in diese Zeit der Anbetung, Zeit des Lobpreises einladen. In Johannes 1, Vers 4 bis 5 wird die Ankunft Jesu folgendermaßen beschrieben. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. In Johannes 8, Vers 12 erklärt Jesus selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Lass uns wie möglich ist aufstehen und ja, in dieses Licht treten.
Licht diese Welt, du strahlst in unsere Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, dein
nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm halte mich fest, ganz nah bei dir. In deinem Arm. Ich singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. So viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber bin, als in deinem.
Mein bester Freund, ich bin.
die Welt vergeht, ich lass dich niemals los. Auch wenn die Welt vergeht, ich lass dich niemals los. Auch wenn die Welt vergeht, ich lass dich niemals los. Auch wenn die Welt vergeht, ich lass dich niemals los. Ich lieb dich, ich brauch dich. Auch wenn die Welt vergeht, ich lass dich niemals los.
Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie ihm Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beteten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen.
Giving praise to Him and Him alone. There's no one like.
There's no one like the Lord. There's no one like the Lord.
Wir bleiben stehen und beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Trotz Sommerferien ist die Gemeinde aktiv und es gibt einige Informationen aus dem Gemeindeleben. Ich darf die Tanja und den Norbert schon mal nach vorne bitten. Vorne am Eingang hängt auch ein Zettel und zwar geht es um das Thema des neuen Kleingruppensemesters. Bis zum 1.9. könnt ihr euch als Kleingruppenleiter anmelden. Wenn ihr also ein tolles Hobby habt, basteln, häkeln, stricken und das mit anderen teilen wollt, wenn ihr, was fällt mir noch ein, kochen, spielen etc., wenn ihr aber auch geistlichen Input am Start habt, auch dazu könnt ihr eine Kleingruppe machen. Der biblische Unterricht ist für 12- bis 14-Jährige. Und wenn du Kinder hast, in dem Alter, wo du sagst, jo, biblischer Unterricht, das ist doch mal ganz interessant, dann kannst du deine Kinder anmelden. Im biblischen Unterricht werden biblische Themen vermittelt, geistliche Inhalte. Ist eine gute Geschichte. Ja, jetzt steht die Tanja neben mir und der Norbert. Und wir machen jetzt Ladies first, natürlich Norbert, ne? Ganz klar. Die Tanja hat eine Ansage mitgebracht, es geht ums Sommerfest.
Ja, liebe Gemeinde, ich darf euch ganz herzlich heute im Namen des Hosting-Teams begrüßen. Wir freuen uns schon riesig auf unser großes Sommerfest am 30. August. Und das Tolle dabei ist, dass die Gemeindeleitung auch die Würstchen dazu spendiert, die leckeren. Damit aber das ein rundum gelungenes Erlebnis wird, brauchen wir noch eure Unterstützung. Wir gehen nach dem Prinzip vor, Bring and Share, das ihr ja bereits kennt. Jeder bringt etwas mit, sei es ein Salat oder auch Nachtisch oder Kuchen. Damit wir auch das Fest ganz entspannt genießen können, brauchen wir auch noch Hilfe und Unterstützung beim Aufbau vor allem und in der Küche. Tragt euch gern noch heute am Infostand, wo ich dann stehen werde, ein in die Liste oder nutzt das Online-Formular. Es wäre fantastisch, wenn ihr gleich heute euch eintragt, damit wir dann gut planen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Unterstützung und Hilfe.
Dankeschön. Norbert.
Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir. Ich freue mich immer über Gelegenheiten, mit anderen Leuten ganz zwanglos über unsere Gemeinde und über unseren Glauben zu sprechen. Und von zwei dieser Begegnungen möchte ich erzählen. Das eine war gestern die Aktion Tischlein deck dich. Was ist das? Hier treffen sich Leute, die übrigens nicht nur aus Körne sind, aber hier in Körne findet das statt, um zusammen zu frühstücken und miteinander ins Gespräch zu kommen. Gestern waren vielleicht 40 Leute da, und 4 aus unserer Gemeinde. Und man kommt ganz, ganz schnell. Man wird gefragt, wo kommst du her? Ja, dann ist man schon bei Gemeinde und eventuell dann auch noch ein bisschen tiefer. Und wir selber haben auch als Gemeinde 2 Vorteile davon gehabt. Zum einen haben wir eine Adresse bekommen, wo wir nochmal nachfragen können, hier in Körne Geld für unseren Aufzug zu bekommen, der im Übrigen jetzt bestellt ist. Und zum anderen, ganz konkret, in Zukunft brauchen wir für Gemeindefeste nicht mehr für eine Hüpfburg zu bezahlen, sondern wir bekommen die Hüpfburg hier in Körne kostenlos gestellt mit jemandem, der dann auch direkt nach aufpasst. Also eine ganz tolle Gelegenheit und in diesem Fall habe ich den Termin erst relativ kurz vorher erfahren. Im nächsten Jahr wird das längerfristig sein und von da aus wäre toll, wenn wir im nächsten Jahr noch mehr als 4 Leute sind und diese Chance einfach locker und zwanglos mit unseren Nachbarn hier ins Gespräch zu kommen. Wir brauchen kein großes Nachbarschaft zu organisieren. Das geht niederschwellig auch ganz anders. Die zweite Aktion ganz anders. Da muss man jetzt nicht ein Jahr für warten, sondern die findet jede Woche statt. Und zwar organisiert vor allen Dingen durch die Johanniter. Stefan von Dewitz hat sich hier einiges in die Wege geleitet. Es geht hier vor allen Dingen darum, den Bedürftigen in der Stadt Dinge zu verteilen. Das kann eine Suppe sein, das können Getränke sein. Süßigkeiten wurden auch viel ausgegeben. Hygieneartikel und Kleidung. Und zwar in der ersten Stunde am Bahnhof. Da sind vor allen Dingen die Obdachlosen. Und in der zweiten Stunde am Friedensplatz, wo immer noch sehr viele Druggies da sind, die also hier rauschgiftabhängig sind. Das Ganze findet jede Woche statt. Und ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele glückliche Gesichter gesehen wie gestern oder am Freitag. Wirklich eine tolle Erfahrung. Man wird dann aber häufig gefragt, warum macht ihr das? Ja, und dann können wir über unsere Motivation reden. Und am Freitag beispielsweise ist es auch dazu gekommen, dass mit einer Frau gebetet wurde. Also auch da eine tolle Gelegenheit. Wer sich da berufen fühlt aus unserer Gemeinde, machen da einige regelmäßig mit. Ich war am Freitag sozusagen nur Gast. Armin Osthoff und Dirk Müller. Dirk, du kannst vielleicht mal ganz kurz melden, wer gleich noch Fragen hat, dass er mit Dirk da nochmal sprechen kann. Also eine tolle Gelegenheit, auch gerade hier diakonisch aktiv zu sein. Herzlichen Dank.
Gut. Norbert, vielen Dank. Also ihr wisst jetzt Bescheid. Im Anschluss an den Gottesdienst erst an den Infotisch gehen. Hosting-Team. Danach kann man sich schon mal überlegen, auf dem Weg zur Hüpfburg, welche Kleingruppe man macht. Und nächste Woche Freitag Johannita. Gut. Dann hätten wir das auch. Vielen Dank. Wir singen jetzt noch mal ein gemeinsames Lied. Ihr habt es vielleicht eben gemerkt in der Anbetungszeit. Das letzte Lied, das war noch so ein bisschen unbekannt. Das werden wir jetzt noch mal kurz vor Ende des Gottesdienstes singen. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, ihr dürft aufstehen. Und danach werde ich euch den Segen zusprechen.
Jetzt habt ihr es ja kennengelernt, jetzt könnt ihr auch kräftig mitsingen.
giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. There's no one like the Lord. There's no one like the Lord.
Jesus, der Herr, schenke euch seine Gnade. Seine Liebe gilt euch allen. Durch Jesus Christus sind wir miteinander verbunden. Es segne euch der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.